Ja, meine Lieben, ich freue mich hier zu sein. Ich bin aus Bamberg, hier aus der Riverside-Kirche und ist mir eine Ehre, dass ich eingeladen wurde zum Predigen. Genau, danke, Markus. Ja, wir haben den ersten Advent und ich weiß nicht, ob es euch wie mir geht. Die Zeit ist so rasend schnell vorbeigegangen. Es ist so ein Wahnsinn. Ich merke das dieses Jahr so krass. Es ist einfach so vorbeigegangen. Und vielleicht hört ihr das jedes Jahr an Advent oder an Weihnachten oder an Neujahr. Aber Advent ist eine Zeit und ich finde das so schön, wie der Heilige Geist Dinge vorbereitet und auch davor Worte gibt zu anderen, das einfach zusammenpasst, ohne dass man sich abspricht. Das Licht kommt in die Welt. Und Advent ist eine Zeit, in der wir uns vorbereiten. Eine Zeit, in der wir in dieser dunklen Welt uns auf dieses Licht vorbereiten. Ein Licht für unser Leben, ein Licht für unsere Herzen. Das ein bisschen höher. So. Und Advent bedeutet, dass Gott unterwegs ist. Dass Gott unterwegs ist zu uns. Nicht in erster Linie, dass wir zu Gott unterwegs sind, sondern der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, macht sich auf den Weg zu uns. Und Gott sagt, die Nacht, in der du bist, die bleibt nicht für ewig, sondern ich komme zu dir. Und ich möchte heute über eine Person sprechen, über einen Propheten, der recht unbekannt ist. Und ich weiß nicht, ob einige schon von ihm gehört haben. Das ist der Prophet Zephania. Und Zephania lebt circa 630 vor Christus in einer ziemlich schlimmen Zeit in der Regierungszeit von König Josia. Und zu dieser Zeit befand sich das Volk in einer sehr, sehr tiefen Krise, moralisch und auch geistlich. Und das haben wir heute schon gehört, die Sorgen. Vielleicht kommt es dir bekannt vor, wenn du an die Zeit heute denkst, wenn du an unsere Regierung denkst, an das, was in der ganzen Welt passiert. Und so ähnlich ging es da zur Zeit von Zephania. Die vorherigen Könige waren Manasse und Amon und sie haben so viel Götzendienst getrieben. Da wurden Kinder geopfert, eigene Kinder wurden da an Götter geopfert. Es gab Ungerechtigkeit, Gewalt und Korruption und die Gesellschaft, die war so zerbrochen. Und selbst die Priester, beschreibt Zephania, sie dienten nicht mehr Gott, sondern sie dienten sich selbst. Und der Tempel, der heiligste Ort, wo die Gegenwart Gottes ist, da wurde er entweiht. Und der Glaube, so wie er es beschreibt, war fast verschwunden. Und Zephania beschreibt diese Dunkelheit so: Verderben und Gewalttat sind vor mir. Und über die Fürsten, über die Herrscher sagt er, sie sind brüllende Löwen. Und über die Richter, die für den Rechtsstaat, die für Gerechtigkeit sorgen sollen, sagt er, sie sind wie Wölfe des Abends. Ist das nicht krass? Als Mensch hast du einfach keine Chance in dieser Zeit. Die Propheten waren leichtfertig, sie waren treulose Menschen. Und es war eine Zeit, in der die Menschen dachten, Gott hat uns jetzt vergessen. Gott ist nicht mehr da. Eine Zeit voller Angst und Unsicherheit. Und innere sowie auch äußere Dunkelheit. Und genau in diese Dunkelheit spricht Gott zu Zephania. Und das ist so stark. Vielleicht siehst du da diese Parallelen zu heute. Ich weiß nicht. Vielleicht siehst du alles sehr positiv und so. Ich mache mir Sorgen. Wo geht es mit unseren Kirchen hin? Wo geht es mit unserer Gesellschaft hin? Wo geht es mit unserer Regierung generell hin? Und wo geht es mit meinem eigenen Leben hin? Und doch spricht Gott in dieser Zeit zu Zephania und er kündigt Gericht an. Aber er bringt auch ein Licht hinein. Er redet von Gnade. Und dieser Vers ist so unbekannt in Zephania 3,17. Schreibt euch das auf. Das ist einer der liebevollsten und einer der hoffnungsvollsten Verse in der Bibel. Das ist ein Vers, aus dem ich zehre. Und darum geht es heute. Er wird so völlig übersehen und in Zephania 3,17 steht: Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. und er freut sich über dich mit Freude. Er beruhigt dich in seiner Liebe. Er jubelt über dich mit lautem Gesang. Vielleicht brauchst du heute genau diese Worte. Vielleicht bist du heute mit Sorgen gekommen, vielleicht bist du heute mit Müdigkeit in deinem Herzen gekommen und vielleicht begleitet dich Unsicherheit dein Leben lang schon. Und vielleicht ist dein Innerstes dunkel geworden, weil dein Leben bis jetzt so schwer war. Und genau deshalb ist dieser Vers so kostbar. Vielleicht kennt ihr das, das ist wie so eine warme Decke morgens früh, wenn du aufstehen musst, die dich extra nochmal festhält, die so richtig schwer geworden ist, die warm auf dir drauf liegt. Und das sagt dir das Wort Gottes, wo Gott sagt, du bist nicht alleine. Ich bin bei dir. Und damals, als dieser Vers gesprochen wurde, habt ihr ja gehört, lebte das Volk Gottes selbst in einer dunklen Zeit. Sie hatten Angst, die Zukunft war unklar. Gott hat Gericht angekündigt. Sie fühlten sich schuldig, sie fühlten sich kaputt. Es gab keine Sicherheit, keine Perspektive, keinen Frieden. Und genau in dieser Situation sagt Gott, ich bin mitten unter euch. Also er ist nicht weg. Er lässt uns nicht allein. Er kommt. Und damit möchte ich einen ersten Punkt setzen. Gott ist mitten in der Dunkelheit. Da, wo du denkst, da kann Gott gar nicht sein, da ist Gott da. Und das ist doch 100% Advent. Das ist doch Advent. Gott kommt mitten in die Dunkelheit. Nicht wir projizieren ein Licht aus uns, sondern Gott kommt hinein in diese Dunkelheit. Und Advent bedeutet nicht, dass die Welt hell ist und dass die Welt hell leuchtet, sondern die Welt braucht ein Licht. Es braucht ein Licht, das sagt, die Nacht wird nicht ewig bleiben. Und Zephania sagt, der Herr, damit fängt er an, der Herr, dein Gott. Ist der Herr dein Gott? Das ist so interessant, als König Saul gesündigt hat und der Geist Gottes von ihm gegangen ist, dann sagt er zu Samuel, der Herr, dein Gott, nicht der Herr, mein Gott. Ist der Herr dein Gott? Das ist das Wichtigste. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Gott ist nah. Er beobachtet uns nicht nur aus der Ferne, sondern er ist da. Er sagt nicht, streng dich noch mehr an, sondern er sagt, ich komme zu dir. Ich mache den ersten Schritt auf dich. Und Gott kommt mitten in deine Situation, in dein Wohnzimmer, in deine Küche, in deine Ängste, in deine Sorgen, in deine Unruhe, in deine Nöte. Und er ist schon da, bevor du etwas fühlst. Oh, manchmal denken wir, wir müssen was fühlen. Wir müssen jetzt unbedingt etwas fühlen, dass Gott nahe ist. Und ja, vielleicht tun wir das manchmal. Aber Gott ist schon da, bevor du etwas fühlst. Gott ist schon da und ist um dich und sagt, ich bin da. Vielleicht sagst du, ich sehe heute kein Licht. Ich sehe noch kein Licht. Gott sagt, mein Licht kommt trotzdem, auch wenn du es noch nicht siehst. Vielleicht denkst du, ich bin nicht gut genug. Gott sagt einfach nur einen Satz zu dir. Er sagt nicht, du bist gut genug, sondern er sagt, du bist mein Kind. Und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Du bist bei mir. Du bist bei mir. Das hat David schon erkannt, als er in der Wüste alleine war bei den Schafen. Und Jesaja hat das auch so erkannt und sagt es so schön, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Das ist so schön. So eine wunderbare Voraussage auf den Herr Jesus. Jesus sagt später auf der Erde über sich selbst, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und im Advent hören wir diese Prophetie, diese Verheißung, man wird seinen Namen Immanuel nennen. Jesus kam und hat diese Verheißung erfüllt. Er ist das Licht der Welt, das gekommen ist. Er ist der Immanuel, er ist dieser Gott mit uns. Er ist das Licht, das in die Dunkelheit hineinleuchtet. Und es ist so schön, dass Zephania hier Gott einen Helden nennt. Ein Held, der rettet. Der Rettergott. Das bedeutet, du musst dich nicht selbst retten. Das bedeutet, du kannst dich nicht selbst retten. Das bedeutet, du musst dich nicht selbst tragen und du musst dein Leben nicht selbst in erster Stelle ordnen. Gott ist ein Held, der rettet. Er ist der, der uns aus Angst und aus Schuld befreit, der unsere Herzen heilt. Er ist es. Und Gott, er kommt nicht mit dem Schwert, sondern er kommt mit seiner Liebe. Der Held, der bis ans Kreuz geht. Und die Bibel ist voll von Rettung. Zum Beispiel das Volk Israel, das konnte sich nicht selbst retten am Schilfmeer. Was macht Gott? Gott rettet das Volk Israel. Ich denke an einen Josef. Er konnte sich aus dieser Grube nicht retten. Doch Gott rettet ihn heraus. Gott hat schon einen Ausweg. Gott hat schon alles vorbereitet für ihn. Und ich denke an einen David, der vor König Saul flieht. Und Gott rettet ihn. Gott ist da und Gott ist nah bei ihm. Auch wenn er Dinge jetzt noch nicht versteht, die ihm bei ihm im Leben passieren. Er rettet einen Daniel aus der Löwengrube, weil Daniel treu war. Er hat doch alles richtig gemacht. Warum lässt es Gott jetzt zu? Aber Gott hat schon einen Plan. Gott ist schon da. Und im Neuen Testament sagt Jesus über sich, er spricht als der Sohn des Menschen über sich und sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten. Wen? Die verloren sind. Die verloren sind. Kannst du das akzeptieren, dass du verloren bist? Kannst du das akzeptieren, dass du Rettung brauchst? Das ist so schwer. Das ist so schwer, abhängig zu sein von einem, der über dir steht. Wir wollen so gern selbstbestimmt und unabhängig sein. Aber wir sind verloren. Wir brauchen diesen Retter, der gekommen ist. Und vielleicht stehst du heute genau an diesem Punkt, an dem ich auch stand, wo du sagst, ich schaffe das nicht alleine. Und der Herr sagt, du musst dich nicht retten. Warum? Weil ich dich rette. Und dann kommt ein Satz, der so unglaublich ist für mich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas in der Bibel steht. Ich musste das mehrmals lesen, weil ich dachte, Gott, so kenne ich dich nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich so noch nicht kennengelernt habe. Und ich durfte Gott neu kennenlernen da. Wo er weiter sagt, in 3 Vers 17, Zephania, er freut sich über dich mit Freude. Was ist das für ein Satz? Der Herr selbst, der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der immer war, der ist und der immer sein wird, egal was passiert, und der sagt zu dir, ich freue mich über dich mit Freude. Es ist doch so unglaublich. Und vielleicht kennst du das Gegenteil und hörst das Gegenteil. Gott ist ein strenger Gott. Gott ist enttäuscht von dir. Gott erwartet viel mehr von dir. Du könntest viel mehr machen. Du könntest viel mehr leisten. Aber die Bibel sagt, Gott freut sich über seine Kinder. Psalm 147, Vers 11. Es ist so ermutigend. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Er freut sich über diejenigen, die ihn lieben. Er hat Freude an ihnen. Es ist doch unglaublich. Und schon wieder die Parallele zu Jesaja. Jesaja sagt es in Kapitel 62, Vers 5. Wie ein Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Ich kann mich noch daran erinnern. Es war nicht lange her. Wir standen auf der Altenburg. Und ich stand so in Richtung zum Tor und hinter mir kam meine Braut, auf die ich schon über 5 Jahre gewartet habe. Und sie kam da angelaufen und dann war der Moment, da durfte ich mich umdrehen. Dann kamen die Tränen vor Freude. Da habe ich mich gefreut. Und schau mal, dieses Bild verwendet Jesaja, das verwendet er für die Freude, wie Gott sich über dich freut, wenn du dich zu ihm umdrehst. Er sagt, wie ein Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich Gott über dich. Ist das nicht stark? Er freut sich über die Sehnsucht in deinem Herzen. Und manchmal sehen wir das so negativ, dass wir so ein Bedürfnis haben, dass wir Sehnsucht haben. Aber das ist doch das, was uns Gott ins Herz gelegt hat. Diese Sehnsucht, die hat uns Gott tief ins Herz verankert, dass wir uns aufmachen und ihn suchen. Er freut sich nicht nur über das, was du richtig machst, sondern er freut sich, weil du sein Kind bist. Und stell dir einen Vater vor, dessen kleiner Sohn laufen lernt, oder ich sehe ein paar ältere Leute da, ich weiß nicht, ob ihr Enkel habt, da ist es genauso. Und das Herz freut sich nicht über das Hinfallen, weil es fliegt die ganze Zeit hin, plumpst auf den Po. Es freut sich darüber, dass das kleine Kind immer wieder aufsteht und versucht weiterzulaufen. Ist das nicht ein schönes Bild? So ist es bei Gott. Er sieht nicht nur dein Fallen, sondern er sieht dein Aufstehen. Er sieht deine Tränen. Er sieht deinen Wunsch, ihm zu vertrauen, auch wenn es dir schwerfällt, und er freut sich darüber. Und weiter heißt es, er beruhigt dich in seiner Liebe. Das ist so schön, das bedeutet, Gottes Liebe ist doch viel stärker als deine Unruhe. Gottes Liebe beruhigt deine Angst. Und es begleitet mich jetzt schon einige Wochen, dieses Bild von dem Boot, in dem Jesus sitzt, schläft und die Jünger kämpfen, diese gestandenen Fischersmänner, da wo einige ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als zu fischen auf demselben See und plötzlich kommt der Sturm und sie schreien, Jesus, wir ertrinken jetzt. Jetzt kommt der Moment, wo wir sterben werden. Und Jesus konnte schlafen. Und warum konnte er schlafen? Nicht, weil er der Herr ist. Er war auch ganz Mensch auf der Erde. Aber er konnte schlafen, weil er wusste, nichts, aber auch nichts geschieht außerhalb des Willens meines Vaters. Nichts. Da kann draußen toben, was möchte. Da können die Wellen so hoch sein, wie dass sie mir überschwappen in mein Boot hinein. Aber nichts passiert außerhalb des Willens meines Vaters. Wenn Gott dich ansieht, sieht er dich mit einer Liebe an, die nicht enttäuschend ist oder kritisiert. Eine Liebe, die deinem Herzen Ruhe schenkt. Und das bedeutet nicht, dass er dich unbedingt zurechtweisen muss oder kritisiert. Seine Liebe ist wie so eine warme Hand auf deinem Herzen drauf, wo er sagt, ich bin da. Und versteht mich nicht falsch, manchmal ist es wichtig, dass wir zurechtgewiesen werden. Und manchmal ist es wichtig, dass auch eine strenge Hand da ist. Manchmal muss Gott Dinge in unserem Leben auch ansprechen. In Jeremia 31, Vers 4 heißt es, in Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild für das Herz unseres Herrn Jesus? Johannes, Ich liebe diesen Apostel so sehr. Johannes hat das einfach verstanden. Johannes hat so viel durchgemacht und er hat das einfach verstanden. Und er fängt an mit der Liebe. Liebe, die die Furcht austreibt. Im Johannesevangelium heißt es, da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Oh, wie oft erschrecken wir. Und das ist normal in dieser Welt, dass wir erschrecken, dass wir Furcht haben und Angst haben. Weil Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Nicht in der Welt könnt ihr Angst haben, sondern ihr habt Angst, weil ihr in der Welt seid. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Vielleicht tragst du Sorgen mit dir, vielleicht trägst du Schuld mit dir. Und ich finde, am schlimmsten ist manchmal Scham. Scham ist so ekelhaft, wenn man sich schämt, vor den liebenden Vater zu kommen. Wenn du dich schämst, vor deinen liebenden Vater zu kommen, weil du hier auf der Erde vielleicht keinen liebevollen Vater hattest. Und ich möchte dir einfach sagen, vielleicht hat es dir noch niemand gesagt, möchte dir sagen, es tut mir leid. es tut mir leid, wenn du keinen guten Vater hattest auf der Erde hier. Ich möchte dir sagen, lauf dann nicht weg von dem Vater Gott. Denn er steht da, und schau dir die Geschichte an mit dem verlorenen Sohn, er steht da, als der Sohn schon wegläuft mit diesen offenen Armen. Ich habe dieses Bild. Und er kommt, der Sohn kommt später. Der war überall, nur nicht bei seinem Vater. Und der Vater nimmt ihn so dreckig, wie er ist, in die Arme. Wenn du aus den Armen deines irdischen Vaters hier fliehst oder geflohen bist, dann renn doch in die Arme des liebenden Vaters im Himmel. Dein himmlischer Papa. Er wartet mit diesen offenen Händen und er freut sich, das haben wir heute gelesen, er freut sich mit großer Freude über dich. Oh, das ist so stark. Das macht mir so Mut. Und der letzte Abschnitt, der ist noch unglaublicher als diese Freude. Wo ich denke, Herr, das steht doch nicht in deinem Wort. Du bist der ewige Gott und jetzt sagst du, er jubelt über dich mit lautem Gesang. Der Gott des Himmels. Er singt über dich. Er freut sich über dich. Flüstert nicht und murmelt nicht irgendwie, sondern er singt mit einem großen Jubel über dich. Das ist so stark. So wie ein Vater sich über ein neugeborenes Kind freut und singt. Wie ein Bräutigam, der strahlt, wenn er die Braut zum ersten Mal sieht. Und die Bibel kennt dieses Bild immer, immer wieder. Wenn ihr einfach aufschlägt, vom Alten Testament bis ins Neue, 5. Mose 30. Der Herr, dein Gott, wird dir Freude bereiten. Oder wieder Jesaja. Schon wieder die Parallele. Das ist so krass. Er wird über dich frohlocken. Er wird über dich in Freude ausbrechen. Jesaja 65. Gottes Freude über dir ist lauter als deine Vergangenheit. Sie ist lauter als der Ankläger, der Tag und Nacht vor Gott steht und dich anklagt und sagt, schau mal, was der Aaron schon wieder gemacht hat. Gott singt ein neues Lied über dein Leben. Warum? Weil du sein Kind bist. Und das Licht kommt. Und das ist Advent. Gott kommt selbst. Dieses Licht wird später durch Jesaja so stark beschrieben. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Und dieses Licht, das zeigt so direkt auf Jesus. Im Neuen Testament bekommt dieses Licht einen Namen, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 1, Vers 9, und ihr merkt, die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kommt in die Welt. Also er ist dieser Gott mitten unter uns. Er ist in Jesus dieser Held, dieser Retter, der dich rettet und durch Liebe bis ans Kreuz gegangen ist für dich. Die Liebe, die uns beruhigt in seiner Gegenwart und die Freude, die im Evangelium jubelt, in der frohen Botschaft. Das ist Advent. Das ist Advent. Was bedeutet das für uns heute? Ich möchte es nochmal ansprechen. Gott ist mit dir. Gott ist mitten in deiner Not. Das ist Advent. Das ist das Warten auf den Retter. Das ist das Vorbereiten auf den, der kommt. Und dieses Akzeptieren, ich brauche ihn. Ich brauche ihn in meinem ganzen Herzen. Das ist dieses Vorbereiten. Ich weiß, es wird einer kommen, der rettet mich. Mitten in deinen Ängsten. Gott ist mit dir, wenn du schwach bist. Gott ist mit dir, wenn du Fehler tust. Gott ist mit dir und er beruhigt dein Herz. Oh, die Ruhe, das ist so wichtig für Gott. Und dir geht es wahrscheinlich genau wie mir in dieser Zeit. Wir wichteln mittlerweile, weil wir einfach für diese ganzen 20 Neffen und Nichten keine Geschenke mehr hinbekommen und das ganze Weihnachtsgeld weg ist. Und wir haben nur noch ein Geschenk, aber trotzdem ist so eine Angespanntheit da. Unser Terminkalender ist voll bis Januar. Wir haben keinen einzigen Termin mehr, keinen einzigen Abend mehr frei. Und da kommt Gott hinein und sagt, hey, ich möchte dir Ruhe geben. Ich habe Ruhe für dich. Der Punkt, dass Gott mit dir ist und freut sich über dich, wenn du zu ihm zurückkehrst, wenn du wenn du schon 30, 40, 50 Jahre im Glauben bist, kehr immer wieder zurück zu Gott. Wenn du merkst, oh, meine Kerze, mein Licht, es brennt nicht mehr. Und ich finde das so schön, wir haben es gesungen, ein Licht, nicht ein großes Licht, nicht ein kleines Licht, sondern ein Licht. Brennt dein Licht? Es kann auch ganz klein sein, es kann auch nur glimmen. Und das sagt ja der Prophet, er wird den Glimmenden doch nicht erlöschen. Wird er nicht. Ob es klein ist oder ob es brennt wie ein Riesenfeuer, das steht da nicht. Aber ist da noch ein Funke Hoffnung? Und der Herr freut sich, wenn du zurück in seine Arme läufst. Selbst wenn du das schon 100-mal gemacht hast, dann mach's doch 101-mal. Du darfst dich öffnen für das Licht des Herrn Jesus. Lass Jesus in deine Dunkelheit hinein. Oh, wir haben so Bereiche bei uns in unserem Herzen, die sind ganz, ganz stark gesichert. Fort Knox, da kommt niemand rein. Auch nicht der Herr Jesus, da kommt niemand rein. Da lassen wir niemand rein. Wollen wir heute diesen Bereich aufschließen? Wollen wir das heute aufmachen, dass da sein Licht reinstrahlt? Was ist Dunkelheit? Dunkelheit ist Abwesenheit von Licht. Sprich mit Gott, sprich mit ihm. Halte fest an ihm und atme seine Nähe auf. Er ist da, er ist um dich, er umgibt dich. Jeder Atemzug ist ein Atemzug von ihm. Und er ist das Licht der Welt, das leuchtet. Komm, lass uns die Augen schließen, wir beten einen Moment. Herr Jesus, danke, dass du als das wahre Licht in die Welt gekommen bist. Danke, dass wir uns vorbereiten können. Danke, dass du sagst, ich gebe noch Gnadenzeit. Danke, dass du sagst, dass du uns liebst und dass du es liebst, wenn wir vor dich kommen, als deine Kinder. Wir möchten dich neu einladen in unsere Herzen und sagen, Herr Jesus, komm und flute unser Herz, jeden Bereich, wo du noch nicht bist. Herr, wir möchten dir alles abgeben. Wir möchten alles vor dich legen. Du bist der Retter, Gott. Und Herr, ich danke dir, dass du sagst, dass du dich über uns freust. Dass du dich freust mit einer Freude an unserem schwachen kleinen Leben, das vielleicht so unscheinbar ist. Und trotzdem sagst du, Herr, in deinem Wort, du freust dich über uns. Und wir nehmen das an. Wir sagen, ja, Herr, wir sind deine Kinder. Ich möchte vor deine Füße kommen und deine Gegenwart genießen, Herr. Und wenn alles außenrum schreit und wenn alles außenrum dunkel ist und wenn alles irgendwie in Chaos versinkt, Herr, dein Wort ist die Wahrheit und du bleibst treu. Und daran möchten wir uns festhalten. Ich bete, dass du hier jedes Herz jetzt anrührst. Dass niemand hier rausgeht, ohne dich ganz neu zum Herrn und Retter für sein Leben zu machen. Danke, dass du wirkst, Herr. Danke, dass du heute derselbe bist, der du auch gestern warst und der du immer sein wirst. Amen.